gewagte Liebe, rücksichtslose Liebe. Und so wie ich soeben auch gesagt habe, irgendwie passt das nicht zusammen, weil rücksichtslos, das ist eigentlich ein Mensch, der nur an sich selbst denkt und der ohne Verluste eigentlich eigensinnig, egoistisch ist und so weiter und so fort. Aber irgendwie, wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass oft genug es Beispiele gibt von der Liebe Gottes, wo wir es vergleichen können mit Rücksichtslosigkeit, mit gewagt. Rücksichtslos, was ist eine Definition davon? Die Definition ist gar und ganz oder absolut unbekümmert über die Folgen deiner Handlungen sein. Ohne Bedacht, ohne Vorsicht, leichtsinnig, gewagt. Und es gibt Beispiele, die wir erwähnen können von solchen gewagt oder rücksichtslose Situationen. Ich würde mal ein Beispiel geben. Du bist auf der Autobahn, du fährst 180 Kilometer die Stunde oder ein bisschen schneller sogar, weil es in Deutschland erlaubt ist und das ist noch nichts Falsches. Aber dann hörst du Ping und was tust du? Du nimmst dein Handy und du schaust drauf und dein Freund hat dich gerade geschrieben. Und du, während du am Fahren bist, tippst du und versuchst, ein SMS oder ein WhatsApp oder ein Telegramm zu verschicken. Das ist rücksichtslos. Das ist leichtsinnig. Und das sollen wir auf keinen Fall machen. Aber der zweite Beispiel ist auch rücksichtslos, aber es bringt das Ganze in ein ganz anderes Licht. Es wird irgendwie vom Negativ zu positiv. Stell dir mal vor, ein Haus steht in Brand und im oberen Stockwerk ist ein Kind, das um Hilfe schreit. Und alle sind schon aus dem Haus und jetzt plötzlich der Vater steht und guckt, ob seine Kinder da sind und hört seine Tochter schreien, denken, stürmt er wieder in das Haus und rennt durch das brennende Haus hindurch und versucht, sein Kind zu retten. Rücksichtslos. Aber irgendwie positiv. Der dritte Beispiel möchte ich euch zeigen. Das ist ein Video, war in die Nachrichten. Wir haben keinen Sound.
Ein Augenzeuge filmt das Drama. Minutenlang klammert sich das Kind am Geländer fest, schwebt in höchster Lebensgefahr. Die Menschen, die das Drama mit ansehen, schreien vor Entsetzen. Nur ein junger Zuwanderer aus Mali kann da nicht tatenlos zusehen. Der 22-jährige Mamoudou Gassama hangelt sich an der Fassade empor, Balkon für Balkon, Stockwerk für Stockwerk, bis er das Kind erreicht und in Sicherheit bringt. In Frankreich wird er nun als Held gefeiert. Am Vormittag würdigte Frankreichs Präsident Macron die Heldentat und empfing Gassama im Élysée-Palast. Ich habe nicht nachgedacht, ich bin einfach hochgeklettert. Und je höher ich kam, desto entschlossener wurde ich, noch höher zu klettern, berichtet der Held. Nachdem ich das Kind gerettet hatte, zitterte ich am ganzen Körper. Und wie ging es dem Kleinen? Er hat geweint und hatte sich am Fuß verletzt. Mamoudou Gassama lebt ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, dankte dem Retter per Twitter und schrieb, sie wolle dem jungen Mann helfen, sich in Frankreich niederzulassen. Es sind Bilder, bei denen einem der Atem stockt. Am Samstag klettert ein kleiner Junge in Paris über ein Balkongeländer.
Dankeschön. Es sind Wenn man so etwas sieht, dann sagt man, wow, das ist doch ein Held. Aber ihr versteht, was für alle Leute haben da geguckt und die haben natürlich das Ganze gesehen, aber es war einer, der nicht nur zugucken konnte. Er hatte, ohne weiter nachzudenken, hat er gehandelt. Und so ist Gottes Liebe rücksichtslos. Denn Gott schaut nicht nur zu, Gott handelt. Gott seine Liebe ist aktiv. Gott seine Liebe zu uns. Wenn wir darüber nachdenken, dass er den Himmel verlassen hat und dass er hier auf Erden gekommen ist, um die Verlorene zu suchen und zu retten. Er hat alles aufgegeben, um an unsere Stadt, sodass wir Errettung empfangen können. Rücksichtslos. Rücksichtslose Liebe. Als dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, also es ist in Amerika, es ist eine der meistgesungenen Lieder in Gott, in Gemeinden. Aber es hat auch viel Kritik bekommen, weil die Leute gesagt haben, ja, das kannst du doch nicht sagen, dass Gottes Liebe rücksichtslos ist. Aber dann hat er erklärt und dann hat er versucht zu zeigen, was er damit gemeint hat. Und er hat gesagt, er hat erst die Liebe des Vaters verstanden, der Corey Asbury heißt er, oder ich hab Asbury. Er hat gesagt, als er selbst einen Sohn bekommen hat, hat er verstanden, wie Gottes Liebe zu ihm ist. Vorher konnte er die Liebe Gottes nicht so wirklich verstehen. Aber er hat gesagt, so, ich würde alles für meinen Sohn tun. Ich würde, ohne zweimal nachzudenken, würde ich durch Feuer gehen für mein Kind. Und so ist Gottes Liebe zu uns rücksichtslos. In Philipper 2, Vers 6 bis 8, da steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nützte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er würde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Gott würde Mensch. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist der Jesus, den wir nachfolgen. Das ist der Gott. Und wenn wir Liebe dargestellt sehen wollen, ist es hier. Heute möchte ich die Geschichte vom verlorenen Schaf möchte ich gemeinsam anschauen, aber in Lukas 15 gibt es ein Gleichnis, aber drei Geschichten. Ein Gleichnis, aber drei Geschichten sind das. Und Jesus hat sehr oft, wenn er Sachen gelehrt hat, wenn er etwas vermittelt hat, Wahrheiten vermittelt hat aus Gottes Wort, hat er Gleichnisse benutzt. Und wir sehen, dass dieses Gleichnis hier aus drei Teilen besteht. Es sind drei Geschichten. Eine vom verlorenen Schaf, eine von die verlorenen Münze und eine von verlorenen Sohn. Ich fand es schön, in der Neue Genfer Übersetzung steht nicht nur verlorene Sohn oder verlorene Schaf, aber da steht die Geschichte vom verlorenen Schaf und wiedergefundenen Schaf. Von verlorene Münze und wiedergefundene Münze. Von verlorene Sohn und wiedergefundene Sohn. Denn das ist eigentlich, was die Geschichte uns sagen möchte. Es geht nicht nur darum, dass der verloren ist oder dass die Münze, Schaf oder Sohn verloren ist, aber dass er wiedergefunden wurde und die Freude, die damit zusammenhängt. Und wir wollen heute Morgen wollen wir uns einfach diese Gleichnis, besonders vom verlorenen Schaf, wollen wir ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und wir fangen bei Lukas 15, Vers 1 an. Und den Rahmen muss erst gesetzt werden. Den Rahmen der Geschichte ist, Gott liebt die Verlorenen und er möchte, dass sie gerettet werden. In all diesen Geschichten sehen wir, dass das durchkommt. Gott liebt Menschen, die verloren sind. Und er möchte, dass sie gerettet werden. Lukas 15, Vers 1 und 2. Jesus war ständig umgeben von Zölleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sünden ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jesus, er war ständig von Menschen umgeben, aber er war ständig von, hier steht von Sünden und Zöll einnehmen. Und die Zölleinnehmer zur Zeit, die waren überhaupt nicht geliebt. Und die waren auch sehr korrupt. So, wir sehen, dass Menschen um Jesus herum sich scharen, die die Gesellschaft eigentlich, wo die Gesellschaft auf sie herunterschaut. Zöll einnehmen. Und das Wort, das hier für Sünden benutzt wird, war oft Leute, die so die in sexuelle Sünden sich verwickelt haben, wo die Gesellschaft darauf geguckt hat und gesagt hat, das kann man nicht machen, das gehört nicht so. Und dann sehen wir, dass Jesus ständig von solchen Menschen umgeben war. Und ich weiß nicht, was das bei euch tut, aber ich habe darüber nachgedacht und ich habe gesagt, Sünde wurden angezogen von Jesus. Und ich weiß nicht, wie steht es mit uns? Ist die Art und Weise, wie wir leben, irgendwie anziehend für Menschen, die nichts mit Gott zu tun, die nichts mit Gott am Hut haben, die nicht wissen, oder ist unsere Art und Weise, wie wir Christsein leben, eher ein, wo wir auflisten, wie gut wir sind, was wir alles tun, dass wir gute Christen sind, dass wir viel beten und so weiter und so fort. Denn die Pharisäer und die Zöllner, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren die Geistlichen, die waren die frommen Leute der Zeit. Und die frommen Leute in die Zeit, die haben eher gezeigt auf das, was sie machen könnten oder wie gut sie gelebt haben. Und die haben das quasi so vor sich hingestellt. Und jeder, der diesen Maßstab nicht erfüllt hatte, die würde verdammt. Die würde nicht gerne sich mit solchen Leuten unterhalten. Das ist klar. Wie sind wir als Kirche? Sind wir eine Kirche, die Sünder anzieht? Und ich denke, da sind wir alle gefragt. Wir sollen eine Kirche sein, wo Menschen, die wir als Sünder bezeichnen, Menschen, dass die gerne zu uns kommen. Aber oft wollen Sünder nichts von Kirche wissen. Oft strahlen Christen ein besser als du Haltung oder Attitude aus. So nach dem Stil, ja, mein Leben ist gut, ich bin besser als du bist. Ich bin nicht so, wie du bist. Als die Pharisäer damals gebetet haben, haben sie das sogar geäußert. O Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin, so wie die andere da. Herr, ich danke dir, dass ich besser bin. Ich danke dir, dass ich dir nachfolge. Matthäus 11, Vers 19, da steht, der Menschensohn, das ist Jesus, ist gekommen, er isst und er trinkt wie jedermann. Und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zölleinnehmer und Sünder. Das war der Name, den Jesus hatte. Weil er so sich um Menschen, die fern von Gott waren, sich gekümmert hat, war er ständig mit diesen Leuten zusammen. Und sein einziges Ziel war, die Liebe Gottes hat ihn getrieben. Warum? Er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Gott liebt der verlorene Person. Gott liebt die Sünder. Gott liebt diesen Menschen, die ein Weg aufgeschlagen ist, die ihm vielleicht weit weg von Gott geführt hat. Aber Gott liebt auch die eine, die ganz bewusst gesagt hat, ach, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Ich war früher mal, als Kind habe ich vielleicht ein bisschen an ihm geglaubt, aber jetzt bin ich einen besseren belehrt. Jetzt will ich gar nichts mehr von ihm wissen. Wie gehen wir mit Menschen in unserer Gesellschaft um, die wir klassifizieren würden als Sünder, als verloren, als Menschen, die weit weg von Gott sind. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, aber auch als Christen einen Auftrag haben, um die, die verloren sind, die weit weg von Gott sind, um die wieder zurück nach Hause oder zurück zu Gott zu führen. Wie bist du bekannt in der Gesellschaft? Wie bist du bekannt in deiner Schule? Wie bist du bekannt auf der Arbeit? Bist du bekannt als ein Pharisäer? Oder bist du bekannt als einer, womit man auch ein Freund sein kann? Weil wir zugänglich sind, weil wir unser Herz geöffnet haben. Und dann sehen wir, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten empört waren. Die religiösen Menschen der Zeit, die waren empört über die Art und Weise, wie Jesus war. Wenn Menschen empört sind über die Art und Weise, wie wir Christsein leben, und damit meine ich nicht, dass wir da auch mitmachen in ihre Sünde und so. Aber wenn wir so liebevoll mit Menschen umgehen, die weit von Christus sind, und andere sich darauf aufregen und sagen, ja, ihr macht irgendwie mit alles mit, weil so war der Name, den Jesus bekommen hat. Man hat gesagt, er ist Säufer. Jesus war kein Säufer. Aber sie haben gesagt, ja, weil er ständig mit dieser Säufer ist, er ist wahrscheinlich auch ein Säufer. Er hat sich identifiziert mit die Sünder und deswegen hat er einen schlechten Namen bekommen. Ein Freund von Sünder. Ich möchte, so wie Jesus Christus, ein Freund von Sünder sein. Ich möchte, dass die Liebe Gottes, die Gott für die Verlorene hat, dass die Liebe auch in mein Herz schlägt. Und ich hoffe, dass wir das als Kirche, als Gemeinde ausstrahlen können. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir haben letzte Woche gesprochen über die so sehr geliebte Rites von Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es soll die Liebe für Verlorene sein, die uns treibt, dass wir uns mit Menschen, die verloren sind, umgeben. Es gibt manche Leute, die auch sagen, aha, Vincent hat gesagt, wir sollen viel mehr Sünder sein. So, deswegen gehe ich halt hin und ich beteilige mich mit ihrer Sünde. Das ist nicht die Gedanke. Es ist nicht deine Schwäche, die dich treiben soll. Es ist die Liebe Gottes für Verlorene, die uns treiben soll. Wir schauen das verlorene Schaf jetzt an. In Vers 3 steht, da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es volle Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Der erste Punkt, den wir hier sehen, ist der Status quo. Er fängt an, die Geschichte zu erzählen. Einer hat 100 Schafe und eins davon geht verloren. Das ist der, so, wir schauen uns erst die Situation an. Einer hat 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was macht das mit dir, wenn du diese eine Person wäre? Was macht das mit Gott? Wir schauen einfach die Situation an. Was tun wir? Wie gehen wir weiter? Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt und ich möchte es gerne hier wiederholen. Wir waren mal als Familie waren wir in die Niederlande, einige Jahre her. So, Tim war noch ganz klein, ich weiß nicht, so 8, 9 Jahre oder so war er. Und und wir haben Urlaub gemacht und dann waren wir in Rotterdam, in Kapelle an der Eisel und wir sind einkaufen gegangen. Und in diesem Winkelzentrum oder diese, wie heißt das da, wo die Läden sind, waren wir dann zusammen. Und plötzlich ist uns aufgefallen, dass der Tim nicht da ist. Und dann haben wir gesagt, wo ist der Tim? Und hat jemand schon mal so etwas erlebt, dass du in einer Situation bist und du vermisst plötzlich dein Kind und das, was es mit deinem Herz tut? Also so, du kriegst so dieses... Und dann hat man gehört von dieser Kinderschänder und dieses und jenes und dann hat man das im Fernsehen gesehen und dann, also, und dann in so einem Moment, dann kommen diese Horrorgedanken kommen in deinen Kopf, wo du denkst, nein, das darf nicht wahr sein. Nein, das darf nicht wahr sein. Nein, das darf nicht wahr sein. Also so, und dann haben wir geguckt, zuerst, ich weiß, Mani hat schon leichte Panik bekommen. Ich habe versucht, das ein bisschen zu unterdrücken. Aber dann, nein, er ist wahrscheinlich in einem dieser Läden. Wir gucken mal. Und dann haben wir geguckt, und er war nirgendwo zu finden. Und dann hat auch die Panik mich, wie heißt das, ergriffen, weil dann denkst du, das kann nicht sein. Da ist etwas passiert. Was ist passiert? Wir haben sie doch gelernt. Spreche einfach nicht, wenn fremde Leute dich ansprechen, geh einfach nicht mit ihnen mit und all diese Sachen, die wir als Vorsichtmaßnahmen getroffen haben. Aber jetzt ist man in einer Situation, mein Sohn ist verloren und wie finde ich ihn wieder? Wir sind direkt ins Auto gegangen und wir haben versucht anzurufen, verschiedene Sachen gemacht. Und als wir rausfuhren, haben wir dann gesehen, er war unterwegs. Zum Glück wusste er, wo meine Schwester wohnt. Und er hat uns verloren. Wir haben ihn verloren, er hat uns verloren. Er wusste jetzt nicht mehr, was er tun soll. Und dann hat er gedacht, okay, dann versuche ich dorthin, um dorthin zu kommen, als wir dann ihn gefunden haben. Oh. So eine Erleichterung, wenn man das dann erlebt. Der Sohn war verloren, aber er ist gefunden. Aber hier ist eine Geschichte, dass Gott 100 Schafe hat und eine geht verloren. Wisst ihr, eine Sache, die ich sicherlich nicht gemacht habe, so wir haben 2 Kinder. Und in diesem Schreck, als das passiert ist, habe ich sicherlich nicht gedacht, ach, ich habe doch noch ein anderes Kind. So schlimm ist es doch nicht. Denn wenn so eine Situation da ist, dann ist es nicht, dass das andere Kind egal ist, aber der Fokus liegt auf dem verlorenen Kind. Und deswegen ist die erste Frage hier, eine hat 100 Schafe, eins davon geht verloren. Was macht er? Was machst du, wenn du in einer Situation bist? Ich kann dir sagen, was Gott tut. Und das ist der zweite Punkt. Er lässt die 99 zurück und geht dem Verlorenen nach. Er lässt die 99 zurück und geht den einen hinterher. Und dann würden Leute sagen, ah ja, aber das ist doch nicht vernünftig, weil dann kann auch etwas mit den 99 passieren. Und hast du dich das gut überlegt, Herr? Bist du dir ganz sicher? Willst du das wirklich tun? Das ist rücksichtslos, das ist gewagt. Da kann wirklich wieder, vielleicht sollst du es anders organisieren. Vielleicht sollst du es ein bisschen vernünftiger überlegen. Wisst ihr, als diese Junge aus Mali ein bisschen, genau wie die anderen, geguckt haben und gedacht haben, ah, oh, das ist schrecklich, ah, oh, das Kind kann in jedem Moment fallen, aber ich kann doch nicht einfach hochklettern. Und wenn ich hochklettere, dann kann alles passieren, dann kann dieses oder jenes passieren. Und da ist schon einer da, weil da stand ein Mann da, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf dem Film, da ist schon einer und er wird schon versuchen, und er ist vernünftig, er steht da gut, er kann irgendwie versuchen, das Kind zu, und so können wir uns überlegen, und aber das ist nicht die Agape Gottes, das ist nicht die Liebe Gottes. Gottes Liebe ist bedingungslos, haben wir letzte Woche gehört. Aber Gottes Liebe ist rücksichtslos. Es ist gewagt. Er denkt nicht zweimal nach. und geht den anderen hinterher. Ich kann euch sagen, als ich letztes Jahr habe ich diese Bibelstelle irgendwie ganz neu für mich, wie heißt das, gefunden. Und dann habe ich Gottes Herz so gespürt in diese Sache. Gott geht den einen hinterher. Gott denkt nicht zweimal nach, wenn es um den Verlorenen geht. Und das soll unser Herz auch sein. Genau, und manchmal, wenn wir uns das überlegen, dass Gott den einen, der verloren gegangen ist, hinterhergeht, weißt du, dann können wir manchmal versuchen, Gott zur Vernunft zu bringen und sagen, das kannst du nicht machen, Herr. Herr, du hast auch noch eine Verantwortung gegenüber die anderen, die nicht verloren sind und die kein Mist gebaut haben. Der Sohn, der zu Hause geblieben ist, so wie wir das in der anderen Geschichte gehört haben. Herr, das ist unfair. Herr, die Aufmerksamkeit, die deine Kinder brauchen, die bekommen sie dann nicht. Es gibt eine Geschichte von David, König David. Sein Sohn Absalom hat sich gegen ihn gestellt und er wollte seinen Vater und seine Brüder, so seine Geschwister, wollte er alle töten. Und es gab diese Kampf und er wollte das Königreich wollte übernehmen. Und David war wirklich hin und her. Und dann passiert Folgendes. Letztendlich stirbt so der die Armee geführt hat, quasi, die gehen hinter ihm her und der Absalom stirbt. Und dann kommt die Geschichte zu David. Und der Anführer vom Armee, der kommt und erzählt ihm, was passiert ist. Und der David, er bricht zusammen. Denn Absalom war nicht sein Feind oder nicht nur sein Feind, das war sein Sohn. Und er fängt an zu trauern. Und er trauert über seinen Sohn, der gestorben ist. Ein Sohn, der eigentlich ein Feind war. Und dann versucht der Anführer, ihm zur Vernunft zu bringen. Er sagt, pass auf. Er sagt, was du da tust, ist gefährlich. Denn du trauerst über den einen, der dich töten wollte, der deine ganze Familie umbringen wollte und die sich dazugestellt haben und die für dich da waren, die stellst du jetzt in ein schlechtes Licht. Und das ist, was rücksichtslose Liebe manchmal tut, oder? Dass wir, wie heißt das? David, sein Herz ging aus nach seinem Sohn. Obwohl er ein Feind von ihm war. Gott hat, als wir noch Feinde von ihm waren, sagt die Bibel, ist er uns hinterhergegangen. Und hat seine Liebe ausgegossen. Er hat seine Liebe ausgegossen, um uns zu retten. Jesus hat nicht gesagt, ich gehe erst, wenn ich sicher bin, dass all diese Menschen wirklich gerettet werden. Er hat das nicht berechnet. Er hat gesagt, ich tue es. Die Situation ist da. Die Welt ist verloren. Und Jesus hat gesagt, ich tue es. Ich sterbe. Auch wenn keiner zum Glauben findet. Auch wenn keiner gerettet wird. Aber ich werde alles tun, um sie zu retten. Und dann geht es weiter. Er lässt die 99 zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Gottes Liebe ist unermüdlich. Gottes Liebe hält durch. Gottes Liebe ist so, dass es bleibt. Er hat schon alles gegeben und wird weiterhin alles geben. Er bleibt dran. Er geht dir nach. Er wartet, bis wir bereit sind. aber er gibt nicht auf. Manchmal, wenn wir andere Leute anschauen, dann denken wir, vielleicht sagen wir es nicht, aber wir denken, hoffnungsloser Fall. Kennt ihr das? Das wird nichts mehr bringen. Hoffnungsloser Fall. Wisst ihr, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt? Denn Gott denkt nicht so. Gott sagt, ich gebe einfach, ich gebe einfach, ich gebe einfach. Vielleicht bist du hier und du denkst, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich habe so oft verbockt, ich habe so oft vermasselt. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und ich würde sagen, die Tatsache, dass du hier bist, ist die Tatsache, dass Gottes Liebe sich noch immer zu dir ausstreckt, bis er es findet. Er geht weiter, bis er es findet. Bis du gefunden bist. Aber diese gleiche Liebe wird Gott in unsere Herzen ausgießen, damit wir weitergehen bis, damit wir auch nicht zu anderen sagen, hoffnungsloser Fall. Und manchmal sind diese Hoffnungsfälle ganz nah zu uns, weißt du, unsere Kinder, unsere Ehemann, unsere Ehefrau, unsere, weißt du, die Leute, die wissen, wir haben es so oft probiert, es ist hoffnungslos. Bis es geschieht, bis er es findet, bis er gefunden ist. Ich möchte heute Morgen, möchte ich dich ermutigen und sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Wenn du das Gefühl hast, es hat keinen Sinn, mach weiter. Er lässt die 99 zurück, geht den einen hinterher, bis er es findet. Und dann, wenn es gefunden ist, wenn er es gefunden hat, nimmt er es volle Freude auf seinen Schultern. Ich möchte 3 Freiwillige bitten, nach vorne zu kommen. Ich möchte das ein bisschen so illustrieren. Ich brauche ein Schaf, ich brauche eine Hirte. Genau, so 2 brauche ich. Ein Schaf und ein Hirte. Freiwillige vor. Ja? Okay, kommt mal vorne. Und alle andere sind, alle andere sind Engel. Ihr seid alle jetzt Engel. Genau. So, Schaf und Hirte und, so eigentlich hatte ich, ich muss gucken, genau, so, du bist auch Schaf. Aber du bist verlorener Schaf. Okay? So, Schafe auf die Knie. Okay. So, die Geschichte ist, es gibt 99 Schafe. Und ein Schaf. So, insgesamt 100. Lasst euer Fantasie ein bisschen wirken. Und jetzt gehst du mal dein verloren. Geh mal irgendwo hin. So, das Schaf geht verloren. So, ich denke, dass der Beispiel nicht wirklich funktionieren wird, weil, ich muss gucken. Ich brauche noch einen starken Hirte, die Hirterin helfen wird. Ein Mann. Dankeschön. Genau. So, das ist das Hirtenpaar. Jetzt ist der... Das sind die 99. Wo ist das eine? So. Die Geschichte sagt, er lässt die 99 und geht den einen hinterher. Er geht den einen nach und sucht, bis er es findet. So. Macht mal eure Aufgabe. Genau. Die Geschichte schreibt nicht, wie lange es gedauert hat. Aber, okay, so, jetzt bleibt ihr noch kurz, weil, was tut der Hirte, als er es gefunden hat? Er nimmt es mit voller Freude auf seine Schultern. Und das war... Yes! Genau, es war ein sehr kurzer Weg. Aber ihr versteht, was die Geschichte erzählt. Es war oft so, dass wenn die Schafe verloren gegangen sind in der Zeit, dass sie manchmal waren das diese ganz fette Schafe, so die auf dem Wanderweg dann auf ihren Rücken gelandet sind. Und wenn sie auf dem Rücken gelandet sind, dann konnten sie nicht mehr wieder drehen. Und in dieser Haltung, was passiert? Das Blut geht quasi aus ihre Beine. Und selbst wenn sie danach gefunden werden und sie werden wieder umgedreht, dann können sie nicht gehen, weil einfach es noch dauert. Und deswegen musste der Hirte musste quasi das Schaf aufnehmen, auf die Schulter legen und tragen den ganzen Weg wieder zurück. Es ist ein Dankeschön. Genau. Ihr kommt gleich nochmal wieder zurück, weil die Engel haben noch keine Aufgabe gehabt, aber die kriegt ihr gleich. Genau. So, bis er es findet, wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Er trägt es nach Hause. Es ist interessant, dass diese Geschichte sagt, er trägt es wohin? Nicht wieder zum Stall oder so, nach Hause. Denn das ist immer das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes ist nach Hause. Die verlorenen Schafe, die sollen nach Hause kommen. Der verlorene Sohn, wo soll er hin? Nach Hause. Die verlorene Münze, das steht in dem Sinne nicht so, aber es muss wieder zurück, da wo es hingehört. Da wo Gott möchte, dass es ist. Wieder nach Hause. So, Gott gibt nicht auf, bis wir wieder zu Hause sind, da wo wir hingehören. Daheim ist das Ziel. Und der letzte Punkt ist, er ruft seine Freunde und feiert. Genau, wenn sie zu Hause angekommen sind und er das Schaf wieder wohlbehalten zurückgebracht hat, was tut er? Er sagt nicht, ah, gut gewesen. Oder so, Schaf, nächstes Mal nicht mehr machen. Nein, er nimmt Zeit zu feiern. Was tut der Vater, als sein Sohn wieder nach Hause gekommen ist? Ich kenne die Geschichte, wir haben darüber gesprochen, als wir diese andere Predigtreihe gemacht haben. Er tut etwas, was so eine... Väter oder ältere Männer, die sind nie gelaufen. Sie hatten diese große Gewänder und die sind nie gerannt. Die haben immer geschritten. So, man schreitet, man läuft nicht. Und es war eine Schande, um zu laufen. Und wenn man laufen würde, musste man quasi so den Rock musste man hochheben und das andere, was passieren würde, die Beine würden zu sehen kommen. Und das war eine Schande zur Zeit. So ein älterer Väter würde nie laufen. Aber als der Vater seinen Sohn sieht, er hebt den Rock und er läuft den Sohn hinterher. Und wenn er ihn gefunden hat, wenn er da ist und der Sohn quasi wieder zu Hause ist und sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen und so weiter und so fort. Was sagt er? Du hast recht, so ist das und komm jetzt. Nein, er sagt, nein, wir werden jetzt feiern. Er sagt, erstens, bring einen neuen Mantel, bringt einen neuen Ring, was ein Siegelring ist, was ein Zeichen ist von der Autorität, die wiederhergestellt wird. Bring neue Sandalen, er wird wiederhergestellt, nicht als Sklave, er wird wiederhergestellt als Sohn. Und wo kommt er hin? Wir gehen nach Hause und jetzt wird gefeiert. Ich möchte euch nochmal fragen, kommt kurz wieder hier nach vorne. Und genau, nicht nur die Freunde feiern, aber die letzte Bibelstelle, Vers 7, das sagt, und ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. So, jetzt seid ihr die Engel. Ja. So, manche waren sehr gut, andere. Der verlorene Schaf ist wieder da. Und das ist, was Lobpreis ist. Das ist, weißt du, im Himmel ist mehr Freude über einen, der verloren gegangen ist. Es gibt Party im Himmel. Es gibt Freude, dass der eine zurückgekommen ist. Dankeschön. Das war so das Beste, oder? Wie ist Gottes Liebe? Gottes Liebe ist bedingungslos. Wie ist Gottes Liebe? Gottes Liebe ist gewagt. Es ist rücksichtslos. Er geht uns hinterher, bis er findet. Und wenn er gefunden hat, auch wenn wir denken, die 99 hinter sich zu lassen, ist rücksichtslos. Es ist nicht, weil Gott kümmert sich um jede Einzelne. Ich möchte noch einen Punkt, das ich vergessen habe, soeben zu sagen. Wenn der Aufmerksamkeit nicht auf uns als Christ gerichtet ist, bedeutet es nicht, dass Gott uns weniger liebt. Denn das war der Fehler, den der Sohn gemacht hat. Und vielleicht auch die 99, wir wissen es nicht. Aber der Sohn, der zu Hause geblieben ist, er hat gesagt, bin ich nicht wert? Und jetzt ist dein Sohn gekommen und du feierst mit ihm und da wird Party gemacht und ich bin die ganze Zeit hier geblieben. Ich war treu, ich bin nicht weggegangen, ich habe keinen Mist gebaut. Ich bin gerecht und um mich wird nicht gefeiert. Und was sind die Worte des Vaters? Er sagt zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du bist immer bei mir und alles, was dir gehört, was mir gehört, gehört auch dir. Der Vater sagt, ich liebe dich genauso wie alle meine Kinder. Aber unsere Haltung soll sein, wenn den einen gefunden wird, statt zu meckern, ja, aber so als ich gefunden wurde, war es nicht so toll. Oder als, nein, wir sollen uns freuen. Das ist Gottes Herz. Wir freuen uns mit das, was Gott am Tun ist. Manchmal ist es nicht einfach. Ich kenne Menschen, Heilung für sich und dann hören sie ein Zeugnis. Da kommt jemand und sagt, ich bin geheilt worden, preis dem Herrn. Und dann stehst du da und dann denkst du, und ich? Hat Gott Lieblinge? Warum die Person und ich nicht? Aber ich glaube, Gottes Wort ist, fang an, dich zu freuen mit der anderen, denn dein Zeit kommt. Fang an, dich zu freuen mit der anderen. Der Sohn von, wie heißt er, aus Bethel, wie heißt der Pastor aus Bethel nochmal? Johnson, Bill Johnson. Geburt ist er, hat er ein, wie heißt das, ein Hörproblem. Er kann ganz, ganz schlecht hören. So fast gar nicht. Du merkst auch, wenn er spricht, die Art und Weise, wie er redet, sieht man, dass er, wie heißt das, er redet wie einer, der taub ist. Ich glaube, an einem Ohr ist er fast taub, an einem anderen hört er ein bisschen. Und in der Gemeinde in Redding in Kalifornien passieren viele, viele Wunder. Und sie haben mal erzählt von einem Gottesdienst. Da waren 70 Leute, 70 Leute in einem Gottesdienst, die Probleme hatten mit entweder sie waren taub oder sie konnten schlecht hören. Und Gott hat die Ohren geöffnet. Weißt du? Und wenn so etwas passiert, was macht es mit dir? Und ich weiß, dass und sie haben darüber geschrieben und der Bill hat gebetet für Leute und 70 Leute werden spontan geheilt, aber sein Sohn war auch in diesem Gottesdienst und sein Sohn wird nicht geheilt. Und er wusste fast nicht, wie er seinen Sohn antworten soll, aber Eric kam zu ihm und sagte, Papa, er sagte, wir freuen uns mit das, was Gott heute getan hat. Und ich bin einen Tag näher an meiner Heilung. Meine Heilung ist noch nicht da, aber ich bin einen Tag näher an meiner Heilung. Können wir uns freuen mit dem einen Schaf? Können wir uns freuen mit das, was Gott im Leben von einem... Deswegen habe ich das soeben gesagt. Wenn wir anfangen, uns zu freuen über das, was Gott tut, dann werden wir, weißt du, dann sind wir einen Tag näher an das, was Gott für uns tun wird. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. Für den einen, der mir Leben gab. Für den einen, der mir Leben gab, der mich in sein